Hebräer Kapitel 8. Ich habe hier auf der Folie, was grau ist, das hatten wir schon, das ist das Alte. Jetzt kommen wir zu Kapitel 8, Vers 1 bis 9, Vers 14. Da heißt es, Christus ist hoher Priester mit einem besseren Dienst. Kapitel 7 war, Christus ist hoher Priester nach einer höheren Ordnung. Und jetzt, Christus ist hoher Priester mit einem besseren Dienst. Jetzt wird dieser Dienst beschrieben und zuerst eine Einleitung. Und wir lesen den Vers 1 bis 5. Der Hauptgedanke über dem, das hier gesagt wird, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich setzte zur Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln. Einen Dienstleistenden des Heiligsten, also des Heiligtums und des wahren Zeltes, das der Herr aufgestellt hat und nicht ein Mensch. Denn jeder hohe Priester wird bestellt, um Gaben und Opfer darzubringen, weshalb es notwendig war, dass auch dieser etwas darzubringen habe. Denn wenn er in der Tat auf der Erde wäre, dann wäre er kein Priester. Da die Priester gibt, die nach dem Gesetz die Gaben darbringen, welche in der bildhaften Darstellung und in dem Schatten der himmlischen Dinge den ihnen aufgetragenen Dienst tun. Entsprechend der Weisung, die Mose erhielt, als er dran ging, das Zelt zu erstellen. Denn siehe zu, sagt er, dass du alles machst nach dem Bilde, das dir auf dem Berge gezeigt wurde. Mal bis hierher. Hier heißt es, der Hauptgedanke, das Wichtigste von dem, was hier gesagt ist, ist, dass wir einen hohen Priester haben, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln. Das haben wir auch, das hat er schon mehrmals betont und wir haben es auch betont. Wir haben einen hohen Priester und das ist ein besonderer hoher Priester, der setzte sich. Ich habe schon gesagt, die Priester stehen, die anderen Priester, aber er setzte sich. Damit ist klar, dass er seinen Dienst zu Ende gebracht hat. Und dann einen Dienstleistenden des wahren Zeltes, steht in Vers 2. Er dient in dem Heiligtum und in dem wahrhaftigen Zelt, das der Herr aufgestellt hat und nicht ein Mensch. Das heißt, der Herr Jesus tut seinen Priesterdienst nicht im irdischen Tempel, sondern er tut seinen Priesterdienst im himmlischen Tempel. Dieses himmlische Heiligtum, über das wird er später noch einiges sagen. Beachten wir bitte, dass er, hier steht Gegenwartsform. Das heißt, der Herr Jesus tut seinen Dienst. Nicht er hat ihn getan oder er wird ihn tun. Er tut ihn. Das heißt, in der Gegenwart, zu dem Zeitpunkt, als das geschrieben wurde, jedenfalls Gegenwart. Der Herr Jesus ist immer noch der dienende Hohepriester. Er hat hier einen wichtigen Dienst als Hohepriester. Und weiter beachten wir auch, wo er dient, in einem wahrhaftigen Zelt, das nicht von Menschenhänden errichtet wurde. Das heißt, das nicht von Menschenhänden gebaut ist. Dieses Zelt können Menschen gar nicht bauen. Die Juden wollen ihren Tempel bauen mit Menschenhänden. Das wird ihnen nichts helfen. Den Tempel, den man braucht, den muss Gott bauen. Mit himmlischen Händen, nicht mit Menschenhänden. Und was steht noch da in Vers 3? Auf Erden hätte er nicht Priester sein dürfen, weil es da schon die Priester gibt, die nach der levitischen Ordnung dienen. Haben wir schon gesagt. Auf Erden hätte er nicht Priester sein dürfen. Oh, Entschuldigung, ich lege es nochmal auf. Das war zu schnell für euch. Das ist die falsche Folie. Moment. Das war jetzt zu schnell. So. Und da lesen wir in Vers 3 bis 5. Jeder hohe Priester wird bestellt, um Gaben und Opfer darzubringen, weshalb es notwendig war, dass auch dieser etwas darzubringen habe. Also ein Priester muss ja irgendwas bringen. Der bringt irgendwas in das Allerheiligste. Einmal im Jahr bringt er das Blut von einem Opfertier, bringt er hinein in das Allerheiligste. Und wenn der Herr Jesus auch ein hoher Priester ist, dann muss er doch auch irgendetwas dorthin bringen. Denn wenn er in der Tat auf der Erde wäre, dann wäre er kein Priester, da die Priester gibt, die nach dem Gesetz die Gaben darbringen, welche in der bildhaften Darstellung und in dem Schatten der himmlischen Dinge dienen. Die Priester auf Erden dienen im Schatten, nicht in dem wirklichen Zelt. Das irdische Zelt ist ein Schatten von dem wirklichen Zelt. Das irdische Zelt ist eine bildhafte Darstellung des wahrhaftigen Zeltes. Und wo ist das wahrhaftige Zelt zu finden? Bitte? Im Himmel. Ist nicht auf der Erde zu finden. Das wahrhaftige Zelt, das heißt der wahrhaftige Tempel, er hat hier das Bild von der Stiftshütte vor Augen. Deshalb sagt er Zelt. Er könnte auch Tempel sagen. Das Zelt wurde ja später der Tempel. Also, der Tempel, in dem der Herr Jesus seinen Dienst tut, ist ein himmlischer Tempel und es wird immer ein himmlischer Tempel bleiben, bitte. Das ist nicht so, dass der vom Himmel wieder auf die Erde verfrachtet wird. Nein, das wäre ein Rückschritt. Sowas macht Gott nicht. Das bleibt ein himmlischer Tempel. Das heißt, das, was auf der Erde geschah, dieser Tempeldienst auf Erden, das sollte nur etwas darstellen von dem eigentlichen Tempeldienst im Himmel. Das ist der viel wichtigere Tempeldienst. Das ist der himmlische Tempeldienst und das ist auch ein ewiger Tempeldienst. Und er wird jetzt einiges noch sagen in Kapitel 9 über diesen himmlischen Tempeldienst. Deshalb ist Hebräerbrief so wichtig, weil wir das Alte Testament erst richtig verstehen. Ach so, das sind nur Bilder, das hat Gott nur sozusagen als Erziehung für das Volk Israel gemacht. Das ist wie ein Schatten von der Wirklichkeit. Wir haben alle einen Körper und unser Körper wirft einen Schatten, wenn die Sonne scheint. Aber der Schatten, das sind nicht wir selber, das ist nur unser Schatten. Der Körper selbst ist Christus und sein Tempel, sein ewiger Tempel. Er selber hat gesagt, brech diesen Tempel ab, ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufrichten. Und er sprach von dem Tempel seines Leibes. Und dann kam der Herr Jesus in den Himmel. Und er setzte sich in das himmlische Heiligtum. Vers 5 noch. Nun aber hat er einen besseren Dienst erlangt. Nein, Vers 6, Entschuldigung. Vers 6. Nun aber hat er einen um so viel vorzüglicheren Dienst erlangt, als er auch Mittler eines besseren Bundes ist, welcher Bund auf besseren Verheißungen hin eingesetzt worden ist. Der Herr Jesus hat einen viel besseren Dienst als die irdischen Priester. Er hat einen besseren Bund als der alte Bund, der Bund des Gesetzes vom Sinai. Und dieser Bund beruht auf besseren Verheißungen. Nun schauen wir uns das an. Der neue Bund ist in vielem besser. Der hat viel bessere Verheißungen. Wir werden jetzt gleich den Text lesen. Ich zeige jetzt nur mal die Folie. Er ist frei von Tadel im Gegensatz zu dem alten Bund. Der alte brachte die Beziehung zu Gott nicht zustande, die man eigentlich bräuchte. Gott verändert die Herzen im neuen Bund. Im alten Bund war das nicht der Fall. Jetzt schreibt Gott sein Gesetz in ihr Inneres hinein. Und Gott wird ihr Gott sein. Er stellt einem jeden Einzelnen ein persönlich bleibendes Kennen her. Und es gibt ein reines Gewissen. Lesen wir den Text. Dann wird es leichter. 8, Vers 6, 8, Vers 7. Denn wenn jener erste Bund frei von Tadel wäre, würde nicht ein Platz gesucht für einen zweiten. Denn tadelnd sagt er zu ihnen, siehe, es kommen Tage, sagt der Herr, und ich werde für das Haus Israels und für das Haus Judas einen neuen Bund abschließen. Nicht entsprechend dem Bund, den ich mit ihren Vätern machte, an dem Tage, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus dem Land Ägypten zu führen, weil sie nicht blieben in meinem Bunde. Und ich achtete ihre nicht, sagt der Herr. Weil dieser ist der Bund, mit dem ich mich mit dem Hause Israels verbünden werde, nach jenen Tagen, sagt der Herr. Ich gebe meine Gesetze in ihr Denken und auf ihre Herzen werde ich sie schreiben. Und ich werde ihnen zum Gott sein und sie werden mir zum Volk sein. Und es wird überhaupt keiner seinen Nächsten lehren und keiner seinen Bruder und sagen, erkenne den Herrn, weil alle mich wirklich kennen werden, vom Kleinen unter ihnen bis zum Großen unter ihnen, weil ich ihren Ungerechtigkeiten gegenüber barmherzig sein werde und ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten gedenke ich keineswegs mehr. In der Aussage einen neuen Bund hat er den ersten zu einem alten gemacht. Was aber alt und altersschwach ist, ist dem Verschwinden nahe. Also, hier geht es um den Bund. Der neue Bund ist in vielerlei Hinsicht besser. Er hat bessere Verheißungen. Erinnern wir uns, Gott hatte dem Abraham gesagt, in deinem Samen werden gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. 1. Mose 12, Vers 2 und 3. Ich werde dich segnen, werde dich zum Segen setzen. Ich werde fluchen, wer dich flucht. Werde segnen, wer dich segnet. Und in deinem Samen werden gesegnet werden alle Geschlechter des Erdbodens. Der Abraham hatte einen Samen. Der Samen war zuerst einmal Isaak, aber der eigentliche Samen, um den es eigentlich geht, ist wer? Wer ist der Nachkomme Abrahams? Der, durch den man gesegnet wird. Und wenn man den verflucht, dann wird man verflucht. Wer ist derjenige? Wer ist dieser Same? Wer ihn flucht, wird verflucht sein. Und wer ihn segnet, wird gesegnet sein. Und in ihm werden alle Geschlechter der Erde gesegnet. Es kann nur der Messias sein. Denn Galaterbrief sagt, Abraham, muss ich lesen, es geht um diesen einen Samen. Galater 3, Vers 16. Manche meinen ja, dieses Wort von dem Fluch und von dem Segen, das bezieht sich auf das irdische Volk. Nein, es bezieht sich auf den Samen. Sagt der Apostel Paulus. Galater 3, Vers 10. Alle, die aus dem Gesetz, die aus Gesetzeswerken sind, sind unter dem Fluche. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in was im Buch des Gesetzes geschrieben steht. Dass aber durchs Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht das Glauben, sondern der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Heiden käme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Brüder, ich rede nach Menschenweise, selbst eines Menschen rechtskräftig festgelegtes Testament hebt niemand auf oder fügt etwas hinzu. Dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesagt und seinem Samen. Er spricht nicht und seinen Samen als vielen, sondern als von einem und deinem Samen. Und das ist der Messias, der Christus. Dem Abraham wurde Verheißung gegeben und seinem Samen. Der Same Abrahams ist der Christus. Und die Segnungen bekommt man in dem Christus. Und wer ihn segnet, der wird gesegnet sein. Und wer ihm flucht, wird verflucht sein. Und zwar in alle Ewigkeit. Wer Christus nicht annimmt, und so stirbt, geht in alle Ewigkeit verloren. Und wer Christus segnet und annimmt, den Segen in Christus annimmt, wird gesegnet sein in alle Ewigkeit. Das, ja, und so weiter. Ich lese noch ein paar Verse. Vers 26. Denn ihr seid alle Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Das heißt, ihr habt seid gläubig geworden und habt euch dann taufen lassen. Das ist gemeint, oder? Und dann habt ihr Christus, damit habt ihr mit dem Glauben habt ihr Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr seid alle einer in Christus. Das ist der Same. Ihr seid alle dieser eine in Christus. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Same. Und nach der Verheißung Erben. Jeder, der in Christus hineinkommt, wird Abrahams Same. Das heißt, er wird das Volk Gottes. Und zwar das Volk, das gesegnet wird, dem der Segen versprochen wurde. Oh, ist das wichtig. Jetzt zurück zum Text in Hebräer. Dieser neue Bund hat bessere Verheißungen als der Bund vom Sinai. Im Sinai, da hieß es, wer nicht bleibt in alledem, was geschrieben steht im Buch des Gesetzes, der sei verflucht. Dieser hat bessere Verheißungen, dieser Bund, das ist der Bund Gottes, den Gott mit Abraham geschlossen hatte, dass der Segen in Abraham, in Christus, in den Samen Abrahams, und den bekommt man durch den Glauben. Weiter. Dieser Bund ist frei von Tadel, im Gegensatz zu dem alten Bund. Der alte Bund brachte diese Beziehung zu Gott gar nicht zustande. Im alten Bund, da musste man immer wieder die Leute ermahnen, dass sie Gott kennenlernen sollen, dass sie Buße tun sollen. Und wie oft hat sich Gott bemüht um diese Menschen. Und das Volk ist oft als ganzes Volk abgefallen von Gott. Und da hat Gott das Volk nach Babylon geschickt. Aber dieser neue Bund, der ist frei von Tadel, das heißt, der ist vollkommen. Das ist nicht so ein Bund, wo man keine Beziehung zu Gott zustande bringt. Vers 10. Gott verändert die Herzen. Wir haben gelesen in Vers 10. Weil dieser der Bund ist, den ich mit dem Hause Israels schließen werde nach jenen Tagen. Ich gebe meine Gesetze in ihr Denken und auf ihre Herzen werde ich sie schreiben. Und ich werde ihnen zum Gott sein und sie werden mir zum Volk sein. Gott schließt mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund. Wann? Wann geschieht das? Es gibt Leute, die meinen, das sei immer noch in der Zukunft. Ferne. Was hat denn der Herr Jesus gemacht an jenem Abend? Da waren die Vertreter des Hauses Israels vor ihm, am Gründonnerstag. Da saßen sie am Obersaal, der Petrus, Jakobus, Johannes und so weiter. Da saßen sie, Juden, alles Juden. Da nimmt der Herr Jesus Brot. Nein, er nimmt den Kelch zuerst, mischt den Kelch und stellt ihn hin. Dann nimmt er Brot und sagt, das ist mein Leib, der für euch ist. Dann nimmt er den Kelch und sagt, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dieser Kelch ist der neue Bund. Die Augen der Jünger werden ganz groß gewesen sein. Was? Die kannten alle Jeremia 31, das ist das, was hier zitiert wird. Die kannten alle die Stelle aus Jeremia 31. Der neue Bund mit Israel? Heute Abend? Das ist der neue Bund, mein Blut. Und dann sagt er, tut das zur Erinnerung an mich. Und dann geht er hin und vergießt sein Blut am Kreuz und schließt mit dem Hause Israel, mit dem Hause Juda einen neuen Bund. Damals wurde der Bund geschlossen mit Israel. Dass Israel, die anderen ihn nicht angenommen haben, ist ein anderes Kapitel. Aber was hat der Herr gesagt? Geht hinaus und lehrt und seid Zeugen, seid meine Zeugen. Und ihr habt jetzt eine Aufgabe. Dem Israel muss dieser neue Bund dargebracht, beigebracht werden. Da haben sie Israel angefüllt mit dem Evangelium nach dem Pfingsttage. Ganz voll haben sie Israel, den Jerusalem gemacht mit dem Evangelium. Und dann haben die Führer von Jerusalem haben das nicht wollen, haben den Stephanus gesteinigt und dann mussten die Christen fliehen aus der Stadt. Dann gingen sie nach Judäa und nach Samaria und nach Galiläa. Und dann haben sie dort das Evangelium verkündigt und alle aus Israel, die das angenommen haben, die bildeten das neue Israel. Die bildeten das wahre Israel und die waren dann Teilhaber des neuen Bundes. Bis zum heutigen Tag. Und die Heiden, die durften auch dazukommen. Das war das Erstaunliche, dass sogar die Heiden in Christus hinein durften. Sogar Deutsche und Österreicher und Schweizer. Alle durften mit hinein in diesen Bund, den Gott mit Israel geschlossen hatte. Ihr seid in Christus Same Abrahams. Dann weiter. Vers 10. Immer noch Vers 10. Und ich werde ihnen zum Gott sein und sie werden mir zum Volk sein. Am Ende von Vers 10. Ah ja, und auch vorher noch. Meine Gesetze gebe ich in ihr Denken. Auf ihre Herzen werde ich sie schreiben. Jetzt stellt Gott etwas ganz Neues her. Er gibt seine Gesetze in die Herzen hinein. Das war nicht im Alten Testament. Im Alten Bund waren die Gesetze auf Steintafeln und man hat die Steintafeln in das Allerheiligste hineingelegt, in die Bundeslade. Aber jetzt wird das Gesetz in das Zentrum vom Menschen hineingelegt. Ich habe jetzt das Bild nicht da, aber ich kann euch vielleicht morgen ein Bild zeigen. Wenn die Israeliten sich lagerten in der Wüste, da haben sie das Zelt in die Mitte aufgestellt und rundherum lagerten die drei Stämme im Süden, die drei Stämme im Norden und drei Stämme im Westen und drei Stämme im Osten. Und in der Mitte stand das Zelt. Da stand dieser Vorhof, dieser Zaun und dann war das Zelt. Und in der Mitte dieses Hofes war das Allerheiligste. Und in der Mitte des Allerheiligsten stand eine Bundeslade. Und in der Mitte der Bundeslade, da lag zwei Tafeln. Nicht Schokolade, sondern aus Stein. In der Bundeslade lag was? Die 10 Gebote. Im Zentrum vom Zentrum vom Zentrum war das Wort Gottes. Beim Volk Israel. Aber es war nicht im Herzen. Es war im Zentrum, vom Lager. Und was macht Gott im Neuen Bund? Im Zentrum des Menschen, das Herz ist das Zentrum, das ist das Innere des Menschen. Dorthin, in ihr Denken, werde ich meine Gesetze schreiben. Gott verlagert das Gesetz Gottes in das Innere des Menschen hinein, im Neuen Bund. Und wenn der Mensch zum Glauben kommt, bekommt er den Heiligen Geist und dann beginnt er die Bibel zu lesen und Gott schreibt seine Gebote in das Herz, das heißt in das Denken hinein. Das Herz ist das Denken, das Herz wird regiert vom Denken. Der wichtigste Bereich des Herzens ist das Denken. In ihr Denken werde ich es geben, auf ihr Herz werde ich es schreiben. Das ist ein bildlicher Ausdruck. Man schreibt nicht was aufs Herz, aber das ist hier bildhaft geschrieben. Bildhaft ausgedrückt. Aber im Klartext, in ihr Denken werde ich es geben, in ihr Inneres gebe ich es hinein. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Jetzt besteht eine Beziehung, jetzt kommt eine Beziehung zwischen Gott und Mensch. Eine ganz enge Beziehung. Und jeder im neuen Volk kennt den Herrn. Niemand wird mehr den anderen sagen müssen, er kenne den Herrn. Wieso? Weil sie mich schon kennen. Im neuen Volk Gottes kennt jeder den Herrn. Ja, wer gehört zum neuen Volk Gottes? Bitte? Die an den Herrn Jesus glauben, die ihm ihr Leben gegeben haben, dann lässt man sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. stellt sich klar auf seine Seite. Das ist sein Volk. Es gibt keine menschliche Organisation in dieser Welt. Stellt euch das mal vor. Es gibt keine menschliche Organisation in dieser Welt, die alle Christen zusammenfasst. Wieso nicht? Warum ist das gar nicht möglich? Weil es keinen menschlichen Oberhaupt gibt. Es gibt kein menschliches Oberhaupt über das Volk Gottes. Niemand auf der Welt hat das Recht, das Volk Gottes zu beherrschen. Ja, wer ist dann das Haupt über das Volk Gottes? Und der Herrscher.
Der König.
Der König ist es. Wo sitzt er? Kinder, wo sitzt der König? Ja, auf dem Thron. Wo ist der Thron? In welchem Palast? Judith. Im Himmel sitzt der Thron. Ist der Thron und sitzt der König. Und wir lernen jetzt mit einem unsichtbaren König jeden Tag zu leben. Wir sprechen mit ihm. Wir haben eine Beziehung zu dem unsichtbaren König. Der erfüllt unser Herz. Den lieben wir. Ein welches herrliches Volk, das den König liebt. Die Zigeuner sind ein interessantes Volk. Die Zigeuner in Rumänien, die lieben ihren König über alles. Interessant. Die gehen auch den König besuchen. Die Zigeuner haben einen König in Rumänien. Der heißt Bully Bascha. Also das ist der Titel. Bully Bascha. Und wir waren einmal zusammen mit Zigeunern in Hermannstadt. Da haben sie gesagt, da waren Zigeuner beim Seminar. Gläubige Leute, Christen, Zigeuner Christen. Und da haben sie gesagt, bevor wir jetzt nach Hause fahren, besuchen wir noch unseren König. Der ist nämlich auch Christ geworden. Und die sind dann zu ihm gefahren. Ja? Die lieben ihren König. Aber im Volk Gottes ist es viel herrlicher. Da muss man ja nicht irgendwann mal besuchen. Mit dem leben wir die ganze Zeit. Jeden Tag. Mit dem sprechen wir immer. Der hat sein Leben gelassen für uns. Hat seine Liebe bewiesen. Im Volk Gottes ist jeder einer, der den König persönlich kennt. Sie werden mein Volk sein, ich werde ihr Gott sein. Keiner muss den anderen sagen, du musst den König kennenlernen. Wieso? Wenn der den König noch nicht kennengelernt hat, gehört er ja gar nicht zum Volk Gottes. Wer den König noch nicht kennt, gehört nicht dazu. Die, die wirklich den König kennen, die gehören zum Volk. Und da braucht man niemanden mehr sagen, lerne den König kennen. Ich kann zu meiner Frau nicht sagen, heirate mich. Warum nicht? Warum geht das nicht? Kinder, warum kann meine Frau mich nicht heiraten? Ja? Weil sie schon geheiratet hat. Sie kann das nicht nochmal, sie kann sich wiederholen, sie ist ja schon meine Frau. Und wer den Herrn schon kennt, kann ich nicht sagen, du musst den Herrn kennenlernen. Er kennt ihn ja schon. Und jeder, der drinnen ist, jeder, der wiedergeboren ist, der gläubig geworden ist, der kennt ihn. Natürlich dürfen wir ihn mehr kennenlernen und das tun wir auch. Aber grundsätzlich kennen wir ihn als unseren Erlöser. Und jetzt lernen wir ihn noch besser kennen. Weiter, Vers 11 waren wir. Es wird überhaupt keiner seinen Nächsten lehren und keiner seinem Bruder sagen, kenne den Herrn, weil alle mich wirklich kennen werden. Wirklich kennen steht hier im Griechischen. Echt kennen werden. Vom Kleinen bis zum Großen. Im Reich Gottes gibt es Kleine. Es gibt Leute, die sind 10 Jahre alt und sind schon wiedergeboren. Und es gibt Große und Ältere, Alte, Erwachsene. Von Kleinen unter ihnen bis zum Großen unter ihnen. Weil ich ihren Ungerechtigkeiten gegenüber barmherzig sein werde und ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten gedenke ich keineswegs mehr. Das heißt, ich werde ganz sicher nicht mehr an ihre Sünden denken. Die Ursache, das ist hier der 5. Punkt, die Ursache für das bleibende, reine Gewissen ist die bleibende Vergebung. Als Christ darf ich immer danken für die Vergebung. Ich brauche gar nicht bitten. Ich darf danken. Warum? Weil der Herr meine Schuld getragen hat, Wenn ich sündige, soll ich die Sünde bekennen. Aber dann darf ich gleich danken für die Vergebung. Ihrer Sünden und ihrer Ungerechtigkeiten gedenke ich nicht mehr. Was heißt es, gedenke ich nicht mehr? Hat er die dann alle vergessen? Hat der Herr Jesus vergessen, für wen er gestorben ist? Wofür er gestorben ist?
Er ist auferstanden.
Er ist zu Rechten. Er hat nicht vergessen, für wen er gestorben ist. Er ist für jeden, er weiß genau, ja, er ist für uns gestorben und er weiß genau, dass ich gesündigt habe. Aber was heißt, ich werde nicht mehr an ihre Sünden gedenken? Das heißt, ich werde sie nicht mehr vorbringen vor Gericht. Die sind weggelöscht, ausgelöscht. Die Gerichtsbücher sind leer. Die Schuldbücher sind getilgt. Gibt's nichts mehr, steht nichts mehr da. Keine Schuld mehr da. Für den, der den Herrn der Herrlichkeit als seinen Erlöser angenommen hat. Das ist so was Herrliches. Manche Christen haben hier Schwierigkeiten und das muss ich noch drauf eingehen. Manche sagen, aber ich verstehe das nicht. Wenn der Herr Jesus mir vergeben hat, was ist, wenn ich jetzt einmal einen schlechten, bösen Gedanken habe, den ich nicht haben dürfte? Dann habe ich gesündigt. Was ist jetzt mit mir? Bin ich jetzt wieder draußen? Das ist so wie bei meinen Kindern. Ich habe Kinder adoptiert. Wir haben ein Mädchen aus Rumänien adoptiert. Die war 10 Jahre alt, als wir sie adoptiert haben. Und ich habe zu ihr gesagt, du bist jetzt mein Kind und wir haben uns entschieden für dich. Und du gehörst uns und hier sind die Dokumente. Ich bin dein Vater und das ist deine Mutter und du gehörst uns. Und daran ändert sich nichts mehr. Du kannst dir hundertprozentig sicher sein, dass du unser Kind bleibst. Es kann sein, dass wir mal nicht zufrieden sind, wenn du ungehorsam bist. Aber dann bist du trotzdem unser Kind. Du bleibst unser Kind. Und wir werden dich immer lieben. Manchmal werden wir dich vielleicht ermahnen müssen. Manchmal wird es vielleicht irgendwas für Konsequenzen geben. Aber du wirst trotzdem geliebt sein und wirst immer unser Kind sein. Und sie hat das verstanden. Sie hat verstanden, meine Eltern werfen mich nie mehr hinaus. Wenn jemand zu mir kommt, den werde ich nicht, was sagt der Herr Jesus? Wenn jemand zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Johannes 6, Vers 37. Also, angenommen ist angenommen. Ich gehöre ihm jetzt. Ja, aber was ist, wenn ich jetzt gesündigt habe? Das ist das Gleiche, wie wenn mein Kind jetzt mal ungehorsam ist, dann ist die Beziehung gestört. Da spürt sie die Liebe vielleicht nicht mehr so. Spüren tut sie sie nicht, aber die Liebe ist trotzdem vorhanden. Die Beziehung ist gestört, ja. Aber dadurch ist sie nicht rausgeworfen. Sie bleibt weiterhin mein Kind. Und dann warte ich, bis dass sie kommt und sagt, ich habe Mist gebaut. Bitte vergib mir oder reinig mich. Aber ich darf zu Gott kommen und sage, Herr Jesus, ich habe gesündigt und ich danke dir, dass du auch dafür gestorben bist und dass du auch diese Schuld für mich getragen hast und dass du mich angenommen hast. Ich darf das jedes Mal sagen und darf mich freuen, er hat vergeben und auch diese Schuld ist für diese auch gestorben. Der Herr Jesus ist für alle Sünden gestorben, die zukünftigen, die vergangenen und die zukünftigen. Das heißt, ich darf in einer ganz anderen Beziehung jetzt leben. Ich lebe nicht in einer Angstbeziehung, sondern ich lebe in einer Vaterbeziehung. Er ist nicht einfach mein Richter, er ist mein Vater geworden. Sie werden mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. Sind dazu Fragen?
Nimmt man dann jedes Mal sein Leib zu sich oder ist das mehr symbolisch?
Dies ist mein Leib, hat der Herr Jesus gesagt zu den Jüngern an diesem Abend und hat das Brot genommen. Es gab in der Kirchengeschichte mal Diskussionen, was hat der Herr Jesus gemeint, was er sagte, dies ist mein Leib. Wir brauchen gar keine Diskussion, die Bibel sagt es ja eh. Er sagt, schaut her, das ist mein Körper. Jetzt, wo war sein Körper? Er hat Brot genommen. Wo war sein Körper? Wo waren seine Hände? Ja, die Hände haben das Brot gebrochen. Der Körper waren noch die Hände. Das Brot war eine Veranschaulichung seines Körpers. Das heißt, er hat in Bilder gesprochen, das ist mein Leib. Und so wie das Brot gebrochen wird oder hingegeben wird, verteilt wird, so gebe ich meinen Leib hin für euch, sodass ihr alle jetzt Nutznießer werdet von meinem Tod, den ich für euch vergieße. Es ist nicht so, dass also das Brot sich in eine andere Substanz jetzt verwandelt, sondern es ist so, dass der Herr Jesus rein bildhaft das erklärt hat. Und die Jünger hätten niemals das Brot gegessen. Niemals, wenn sie wussten, das wäre jetzt wirklich der Körper von Jesus. Denn es war im Juden strengstens verboten, Menschenblut zu trinken, überhaupt Blut zu trinken von Tieren. Das wäre strengstens verboten. Leib und Blut, ja, das ist mein Blut. Dieser Kelch ist mein Blut. Dann, wenn sie wirklich geglaubt hätten, das wäre das Blut Jesu, also jetzt buchstäblich Blut, da hätte keiner das getrunken. Das war was? Das war Wein. Das war Wein, vermischt mit Wasser und mit Honig drin und verschiedenen Gewürzen. Das hat er zusammengemischt. Das hat er bildhaft gebraucht. Juden dürfen sowieso kein Blut trinken. Abgesehen davon ist Bluttrinken sowieso ekelhaft. Da hat sich gar nichts verwandelt. Insofern, man kann das übrigens auch nachlesen. In 1. Korinther 11 steht das ja auch sehr, sehr deutlich. Genau dort, wo von dem Mahl des Herrn die Rede ist, 1. Korinther 11, Vers 23, meine ich. Vers 24. Er nahm Brot, er brach es und sagte, dies ist mein Leib, der für euch ist, das tut zu meinem Gedächtnis, ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut so oft ihr trinkt zu meinem Gedächtnis, denn so oft ihr dieses Brot esset, und den Kelch trinkst. So oft ihr dieses Brot esset. Ist es noch Brot? Er sagt ja, so oft ihr dieses Brot esset. Es ist noch Brot. Hat sich nichts verwandelt. Das heißt, der Herr hatte hier gesprochen in einer bildhaften Weise. Wenn er sagt, dieser Kelch ist der neue Bund, dann sagt er auch, spricht er ja auch bildhaft. Ein Kelch kann ja kein Bund sein. Wie kann ein Kelch ein Bund sein? Dieser Kelch bedeutet, stellt dar, meinen Bund in dem Blut. Letzter Vers, dann wollen wir schließen. Letzter Vers, Vers 13. In der Aussage einen neuen Bund, hat er den ersten zu einem alten gemacht, aber was alt und altersschwach wird, ist dem Verschwinden nahe. Der Sinai-Bund ist der alte Bund, das ist der Gesetzesbund vom Sinai. Der ist veraltet und wird verschwinden. Was alt ist und alt geworden ist, ist dem Verschwinden nahe. Das wurde geschrieben im Jahre 63 oder 62 nach Christus. Wie nahe war das? 8 Jahre. In 8 Jahren verschwindet es. Was geschah? Der Tempel verschwand, der verbrannte, die Opfer verschwanden. Die Priester verschwanden, alles verschwand von dem alten Bund. Die ganzen Elemente sind in Hitze, im Feuer aufgegangen, vor Hitze zerschmolzen und das Gold floss in die Steine hinein und das Silber. Ist alles mit Krachen hat sich das aufgelöst. Der Sinai-Bund ist veraltet und wird verschwinden in 8 Jahren. Und dann kam ihm das, in 8 Jahren habe ich jetzt hinzugefügt, denn wir wissen die Geschichte. Es war 8 Jahre später, das verschwand. Gott hat hier den Schlussstrich gezogen, das Ende des alten Bundes. So, noch Fragen dazu? Dann machen wir hier Schluss. denke, wir beten wieder.